Wir kommen zum nächsten Abschnitt im Matthäusevangelium, Kapitel 12, 33 bis 37. Der Jesus sagt hier, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenbrut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor. Der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Es ist ja sehr auffällig, dass die Bibel in den Evangelien im Gegensatz zum ganzen Bestand der Apostellehre, der Apostelbriefe, ganz viel mit Bildern arbeitet. Und ich denke, es ist etwas ganz Wichtiges. Der Mensch besteht nach Geist, Seele und Leib. Und die Wiedergeburt, die Errettung vollzieht sich im Geist des Menschen. Aber wir haben ein Problem, und zwar der Geist hat kein Gefühl. Der Geist gehört nicht zu der Seele. Und es ist so, scheinbar ist der Mensch so unfähig, und das sagt auch 1. Korinther 2, dass er von seiner natürlichen Eigenschaft her das Geistliche lokalisieren kann, also richtig beurteilen kann, dass Gott etwas Wunderbares getan hat in seinem Wort. Er gibt uns Bilder. Und ganz viele geistliche Wahrheiten kann man viel einfacher erfassen mit Bildern. Sie sind im Neue Testament in der Apostellehre in fast im Telegrammstil aufgelistet und dann in den Evangelien sind sie oft in Bilderform dargestellt, wenn man beide Aussagen hat, die direkte Aussage aus den Lehrbriefen und letztendlich hier in die Evangelien, das bildhafte Modell, sind oft Modelle, dann kann man es fassen. Und hier haben wir jetzt das ganz große Problem. Er sagt, es geht darum, dass ein Baum, je nachdem, was er ist, dann automatisch etwas hervorbringt. Ich sage es mal vorsichtig, ich besitze einen Apfelbaum. Der ist nicht sehr fruchtbar, dieses Jahr hat er genau einen Apfel gebracht. Aber, naja, die Hoffnung ist, er ist jetzt gestutzt worden, dass er wieder mehr bringt. Aber er bringt grundsätzlich, wenn es ein Apfelbaum ist, Äpfel. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, du Apfelbaum, jetzt bring Birnen. Und dann musst du daneben einen Birnbaum pflanzen, gell? Und genau dieses Bild nimmt die Bibel und sagt, wenn ein Baum richtig gepflanzt ist, also wenn er ein Birnbaum ist, bringt er Birne, wenn er ein Apfelbaum ist, bringt er Äpfel. Das ist normal. Das kann ein Kind verstehen, dass diese Thematik hier eine Rolle spielt. Also sagt er, du erwartest ja nicht, dass ein Apfelbaum Birne bringt und Birnbaum Äpfel, sondern der Baum selber steuert letztendlich, was rauskommt. Genauso sagt er, ist ein Gläubiger. Er sagt, ob jemand gläubig ist oder ob er, laut Galater 4, 29, nur von der Frau geboren ist, das heißt nicht wiedergeboren ist, oder ob er laut Johannes 3, 3 wiedergeboren ist, er sagt hier, da gibt es zwei große Kriterien. Einmal die Frucht, die er bringt, und zweite der Mund, der sich hier dazu äußert. Das ist schon mal ein Grundsatz. Und der sagt, und ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt, an der Frucht wird erkannt, ob es ein Baum ist, der göttlich gepflanzt ist. Einmal sagt der Jesus, jeder Baum, den mein Vater nicht gepflanzt hat, das sind alles diese Bilder, der wird ausgerissen. Und jetzt kommen wir zu einem Riesenproblem. Ein Gläubiger kann in der Regel nicht in das Herz des anderen Menschen sehen. In das Herz des Menschen sieht laut Johannes 2 nur einer, und das ist der Herr Jesus. Das heißt, du hast ein Problem. Du hast ein Problem in der Gemeinde. Die Gemeinde ist ja nur eine Multimomentaufnahme. Wisst ihr, die Gemeinde Jesu Christi, der Leib des Christus, besteht aus lauter Wiedergeborenen. Jeder von denen, der wiedergeboren ist, ist in einem Geist zu einem Leib getauft. Er ist laut Epheser 2,6 in die himmlischen Orte versetzt. Das heißt, die Gläubigen zusammen, die hier auf der Erde sind, bildet als Wiedergeborene der Leib des Christus. Aber eine Ortsgemeinde ist eine sogenannte Multimomentaufnahme. Das heißt, da treffen sich Menschen irdisch. Eine Gemeinde ist nie ein Spiegelbild des Himmlischen, sondern eine Gemeinde ist in der Regel eine Zusammenkunft, die Bibel nennt es auch ein Hinaufversammeln, zum Jesus von Menschen, die wiedergeboren sind. Aber du kannst in letzter Konsequenz, ich möchte es jetzt nicht ausschließlich sagen, aber du kannst dich 100% erkennen, ist jetzt jemand echt oder nicht? Weil, jetzt kommt ein Problem. Du kannst Leute haben, die vollkommen wiedergeboren sind, vollkommen echt sind, die in die Krise geraten. Die können jetzt durch Schicksalsschläge, durch Krankheit, durch Anfechtung, durch Verführung, indem ihnen der Teufel eine Falle stellt, durch bittere Enttäuschungen, können diese Menschen in eine Haltung kommen, dass sie atypisch reagieren. Dass sie sowohl von dem, was sie als Frucht bringen, dann negativ reagieren, als auch das, was sie reden. Das ist ja der zweite Punkt, den unser Text sagt. Dann kannst du nicht sagen, du bist nicht gläubig. Geht nicht. Sondern du musst immer die Situation beobachten. Die Bibel hat jetzt ein wunderbares Mittel. Wir haben das in der Schlachter einfach Gegenwartsform gelassen. Der Grieche hat etwas, das nennt er Präsens aktiv. Das heißt, es ist die Gegenwartsform, die andauernd. Jetzt sagt die Bibel zum Beispiel, wer wiedergeboren ist, sündigt nicht. Jetzt, wenn das jemand nicht versteht, wie das im Griechischen benutzt wird und wie man es auch im Deutschen praktisch benutzen muss, dann sagt er, wenn jemand wiedergeboren ist, dann sündigt er nicht. Da kommen die ganzen Kreise dann her, die Perfektionismus betreiben. Zum Beispiel die Norweger. Aslaksen, meines Wissens, hat gesagt, er hat 4 Jahre nicht gesündigt. Jonathan Paul, der Gründer der Pfingstbewegung, hat gesagt, ich habe schon jahrelang nicht mehr gesündigt. Er hat so gesagt, ich habe keine Sünde mehr bei mir bemerkt. Auf einer Konferenz haben die Brüder gelächelt und haben gesagt, aber wir. Und das ist genau das Problem. Das Grundelement der Wiedergeburt ist einfach so, wenn jemand wiedergeboren ist, werdet ihr gleich sehen, dann ist der Baum gepflanzt. Das Bild nimmt der Herr Jesus. Der Baum ist gepflanzt. Er ist wiedergeboren. Dann kann er, ich sage es jetzt mal vorsichtig, nicht dauerhaft aktiv in Sünde leben. Das geht gar nicht. Er kann in Sünde fallen. Er kann auch eine Phase haben, wo er hier wirklich in Sünde lebt. Aber das sagt nur nichts. Aber wenn jetzt ein Dauerzustand ist, wenn du jemand jahrelang kennst und er lebt immer in Sünde, da siehst du nie, dass das geistlich Gute da ist, dann kannst du davon ausgehen, dass der Baum nicht echt ist. Wenn aber jemand ganz klar diese Früchte sowohl von der geistlichen Frucht als auch vom Reden her gezeigt hat und letztendlich dann plötzlich eine Phase hat, wo es anders kommt, dann kannst du nicht ohne weiteres sagen, du bist nicht gläubig. Da sind die Gläubigen manchmal verantwortungslos. Sondern man muss das Ganze sehen. Aber ich möchte das jetzt so uns geistlich nahebringen, wie es der Jesus hier gebracht hat. Er sagt ganz einfach, an der Frucht erkennt man den Baum. Ich sage es einmal jetzt unter Berücksichtigung aller Bibelstelle, auch der Apostellehre. Unter der nachhaltig dauernd geschäten Frucht, also wenn man jemand langfristig beobachtet, langfristig sieht, was er Früchte kommt, dann siehst du, ob er echt ist. Und hier haben wir, wie soll ich es nennen, ein Bild. Es ist ein gigantisches Bild, das hat mich immer fasziniert. In Jesaja 37, 31, auch alttestamentlich, wo man an dieser Bildersprache, die Bibel sagt ja, das Alte Testament ist ein Schattenbild, vor allem das mosaische Gesetz, wo die Bibel etwas erklärt. Wer sich in der Bibel einigermaßen auskennt, der weiß, dass in der Symbolsprache mit Israel in der Regel der Namenschristenteil oder das abgefallene Element der Gläubigen gemeint ist. Mit Juda in der Regel immer die Wiedergeborenen, die echt sind. Und hier hast du in Jesaja 37, 31, und was vom Haus Juda entkommen und übrig geblieben ist, das heißt, der überlebt hat, wird wieder. Also die hatte eine Krise, und das siehst du auch in den Texten, auch Juda hat Krisen. Der hat nach der Krise passiert etwas, sie werden wieder, also die waren schon mal so gewurzelt. Und da war die ganze Zeit der echte Baum da. Wird wieder nach unten Wurzeln schlagen und nach oben Frucht tragen. Das heißt, die Bibel sagt, die ganze Szene dessen, was ich hervorbringe, an Frucht, hat nur mit dem zu tun, wie ich gewurzelt bin. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel Kolosser 1, 27, Kolosser 2, 7, möchtet die Stelle mal in Ruhe angucken, euch näher's ansäht, dann seht ihr, was das für einen Hintergrund hat. Kolosser 2, 7 sagt, und wir müssen 6 dazu lesen, um es zu verstehen, wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, also wie bei der Bekehrung, ich nehme den Herr Jesus auf und der Buße und der Glaube, so wandelt auch in ihm. Jetzt erklärt er, wie das geht. Gewurzelt, also in Christus gewurzelt und auferbaut in ihm, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und darin überfließend mit Danksagung. Sagt er aber gleichzeitig, Vers 8, es kann aber sein, dass euch jemand genau diese Stellung stiehlt, dass er sie beraubt, dass er sie, ich sag's mal so, euch wegnimmt, durch Philosophie, durch Lehren Betrug, durch Menschenlehre, Grundsätze dieser Welt. Und das siehst du immer wieder in Gemeinde. Ich habe jetzt ein Erlebnis gehabt in Nürtingen, das hat mich erschüttert bis aufs Blut, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe sie am Sonntag kurz angeführt, wo Gemeinde so weit geht, dass sie sagt, wenn du am Sonntag in die Versammlung kommst und der obere Kragenknopf nicht zu ist, dann bist du nicht in Ordnung. Wo Gemeinde so weit geht, dass sie sagt, wenn du mit uns nicht klarkommst, mit unserer Gesetzlichkeit und uns deshalb verlässt, dann gehst du verloren. Wo man sagt, wenn du als Frau zum Beispiel keine Kinder hast, es gibt Frauen, die können keine Kinder kriegen, dann gehst du verloren. Wisst ihr, das ist Sekte, sage ich immer knallhart, das ist Sekte. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Sie sagt, wenn du der Jesus aufgenommen hast, dann bist du zuerst einmal, und ich denke, das ist jedem klar, 1. Korinther 12, 13, du bist in einem Geist zu einem Leben getauft. Du bist in Christus hineingefügt. Du bist mit ihm verwurzelt. Er wohnt in deinem Herzen und durch das bist du in ihn hineinversetzt. Jetzt bist du gewurzelt. Das heißt, du bist jetzt ein Baum, der echt ist. Und du bist in ihn hineinversetzt. Und die Bibel sagt klipp und klar, jetzt musst du aus dieser Wurzelung heraus in Christus, es geschieht alles in Christus. Und die Frage war, als ich mit der Pfingstbewegung Kampf auf Leben und Tod hatte, ich bin praktisch rausgekommen durch das, als ich begriffen hatte, was die Bibel mit in Christus meint. Die Bibel meint in Christus, das steht ja auch 1. Korinther 1, 30, du bist praktisch in ihn hineingetauft, wir sind in Christus. Das ist hier auf unserem Zettel zu Punkt E. Wir sind in Christus hineingetauft. Und jetzt sagt die Bibel, wenn du jetzt in ihm bleibst, das heißt, als die richtige Haltung einnimmst, und was das heißt, in Christus zu bleiben, ist eindeutig. 1. Johannes 1, 7 bis 9, du wandelst im Licht, wenn du bewusste Sünde hast, bekennst sie ihm, nimmst die Reinigung durch Jesu Blut in Anspruch, Römer 6, 6 und 11, du hältst dich für mit Christus gekreuzigt. Das heißt, du nimmst eine Haltung ein, eine geistliche Haltung zu deiner Schwäche, zu deiner Sünde. Du nimmst eine geistliche Haltung ein. Durch das bleibst du in ihm. Das nennt man auch Wandel im Geist. Nichts anderes. Gell? Das hat viele Namen. Und das ist dieses Auferbautsein. Aber so wie Judah das teilweise verloren hat und wieder zurückgeholt hat, diese Wurzelung, so ist hier. Er sagt, man kann dir das stehlen durch Menschenlehren. Wisst ihr, und Geschwister, ich sage euch eines, ich bin jetzt 45 oder 46 Jahre demnächst gläubig. Ich habe von links außer nach rechts außer fast alles durchlebt. Eines ist mir wie ein brennendes Mahnmal klar geworden. 1. Korinther 4, 6. Nicht über das Geschriebene hinauszugehen. Ich habe einfach gesehen, alles Elend kommt über die Gläubiger, wenn sie Lehren annehmen, die in der Bibel nicht ganz glasklar fixiert sind, vor allem in der Apostellehre von Gott her angeordnet sind. Sobald du solche Dinge annimmst, Kragenknopf, Kinder bei der Frau, die Gemeinde ist so heilig, dass sie wie die katholische Kirche ist, wenn du sie verlässt, dann letztendlich gehst du verloren, wirklich als das Sekte. Ich glaube sogar, dass die Leute aufpassen müssen, dass sie nicht verloren gehen. Wenn die sich ja darauf verlassen, dass sie nicht durch Jesu Blut gerettet werden, sondern durch ihren Stil, durch ihre Art. Und das sagt Galater 5, wer das tut, geht zum mosaischen Gesetz zurück und kann verloren gehen. Das muss man ganz eiskalt sagen. Man kennt die Bibel also gnadenlos, keine andere Lehre. Aber die Bibel geht davon aus, ein wahrer Gläubiger ist einfach in Christus gewurzelt und jetzt bleibt er in dem, was die Schrift sagt. Und dann ist er 100% sicher und dann wird er auch Frucht bringen. Selbst wenn er mal eine Phase hat, wo er versandet und keine Frucht bringt, wo seine Rede schlecht ist, wo seine Frucht schlecht ist, spielt keine Rolle. Wenn der Baum gut ist, dann ist hier alles in Ordnung. Kolosser 1, 27. Ihnen wollte Gott bekannt machen, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnis unter den Heiden, also unter uns ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Also der Jesus in uns bedeutet gleichzeitig, dass ich in ihn hineinversetzt bin. Ich habe mir das ganz einfach gemerkt, was es heißt, in Christus zu sein, was es heißt, wiedergeboren zu sein. Du nimmst eine Wasserflasche und nimmst ein Waschbecken und füllst es mit Wasser. Bei der Wiedergeburt passiert Folgendes. Du drückst die Wasserflasche unter Wasser. Jetzt ist die Wasserflasche völlig im Wasser drin, völlig in Christus. Und gleichzeitig erfüllt das Wasser die Flasche. Das genau passiert bei der Wiedergeburt. 1. Korinther 12, 13. In einem Geist zu einem Leib getauft und gleichzeitig vollständig erfüllt mit ihm. Ich habe mir so einfach gemacht. Gehst du jetzt hin und bleibst nicht in Christus, dann hast du nicht mehr das Wasser um die Flasche rum. Das heißt, da stimmt von der Stellung her was nicht. Du bist nicht mehr nass. Irgendwann bist du trocken. Innen drin ist immer noch Wasser. Weißt du, das sind so Bilder, wo du dir leicht merken kannst, du musst einfach in Christus bleiben. Du musst gewurzelt bleiben. Du musst auf dieser Erlösung dein ganzes geistliches Leben aufbauen. Weißt du, ich habe einfach festgestellt, wie die Gläubigen sich zerstreiten, sich die Schädel einschlagen wegen Detailfragen, wo ich sage, das Zentrale ist immer Epheser 1, 17 bis 19. Wenn Christus in dir ist und du im Glauben alles annimmst, was die Schrift über diese Stellung sagt, dann wirst du gewaltige Kraftwirkungen in deinem Leben haben. Das Zentrum, um das geht's. Um das Blut Jesu, um das Gekreuzigtsein mit Christus, um diese Haltung in Christus. Und die andere Sache kommen dann eher im Umfeld. Da kann man auch Fehler begehen. Wisst ihr, wo wir aus der Pfingstbewegung raus sind, du kannst ja nicht einfach sagen, ich habe Tag und Nacht nur noch Bibel studiert. Aber ich sag's ganz ehrlich. Ich habe 5 Jahre gebraucht, bis das Hirn sauber war. Und das ist bei jedem Gläubigen anders gewesen. Manche haben 10 Jahre gebraucht, die anderen vielleicht schneller. Aber ich habe 5 Jahre gebraucht, bis ich lehrmäßig nur in den Grundzügen völlig sauber war. Und in der Phase kannst du dann natürlich in deiner Wurzelung zwar wiedergeboren sein und gerettet, aber du kannst dann teilweise Früchte bringen, die schlecht sind. In der Anfangsphase, wenn du so einen Krieg hinter dir hast, da reagierst du dann giftig. Ist ja normal. Das heißt aber nicht, wenn ich dann giftig reagiere, dass ich nicht wiedergeboren bin. Sondern das heißt, dass ich eine Krise habe. Aber die Wurzelung war echt. Für mich war entscheidend, bin ich wiedergeboren, das war klar. Dann kommt der Rest. Und ich habe dann festgestellt, je mehr du dann letztendlich lernst, in Christus zu bleiben, die geistlichen Dinge erkennst von der Heiligen Schrift her, dann anwendest, dann verlierst du das wieder. Dann wirst du gelassen. Aber das sind Kämpfe. Da muss man aufpassen, gell? Man kann jetzt nicht sagen, sag mir, was du sagst, ich sag dir, ob du wieder geboren bist. Vorsicht. Sag mir, was du sagst, langfristig, über die Jahre, und ich sag dir, ob du wieder geboren bist. Zeig mir deine Frucht, nicht 3 Wochen lang, sondern zeig mir deine Frucht jahrelang, und ich sag dir, ob du echt bist. Und jetzt kommt das Problem. Was mache ich denn bei der Taufe? Die Bibel sagt bei der Taufe, du wirst sofort getauft. Und zwar auf das Bekenntnis hin. Ich bin so getröstet worden, wo ich gesehen habe, wir haben meines Wissens, also wir haben schon einiges hinter uns. Wir haben mal eine Taufe gehabt, die werde ich nie vergessen, solange ich so alt ich bin. Bei der Taufe hat ein Mann so ein traumhaftes Zeugnis gegeben, dass du sagen musstest, wenn es ein Wiedergeborener gibt, dann den. Der war nicht echt, war nicht wiedergeboren. In der gleichen Taufe war ein Mann, der hat ein Zeugnis gegeben, und zwar der kam aus der DDR. Der hatte kein frommer Hintergrund, der hat kein frommer Wortschatz, der hat überhaupt nichts gewusst. War aber klar wiedergeboren, und der war so wackelig, dass wir sogar eine Krisensitzung haben mussten, ob wir ihn überhaupt taufen. Und dann letztendlich war mir klar, du musst ihn taufen, weil irgendwo war er echt. Den haben wir getauft. Der ist bis heute echt. Wissen, du kannst es selber oft nicht beurteilen. Und drum ist auch das, was wir jetzt heute betrachten, zuerst einmal für mich privat, für euch privat, vor Gott in Christus. wenn ihr sicher seid, ihr habt den Herr Jesus aufgenommen, Johannes 1,12, dann sagt die Bibel, ob du das fühlst oder nicht, das ist auch der Grund der Heilsgewissheit, dann bist du ein Gotteskind. Wenn du ihn aufgenommen hast, dann bist du gewurzelt. Dann ist es passiert. Und wenn du jetzt auf dieser Wurzelung, das haben wir vorher gelesen, dann beginnst du darauf aufzubauen, also im geistlich Richtigen, in Christus bleibst, dann wirst du die Frucht bringen, dann wirst du das Reden bringen, dann kommt das alles hervor. Bloß, wenn du gar kein echter Baum bist, wirst du nie die Frucht bringen und nie das geistlich richtige Reden hervorbringen, selbst wenn du es nachahmst, aber das kommt schnell raus. Epheser 3,17. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Und dann erklärt er, da kommt auch die Erkenntnis draus. Er sagt ganz einfach, wenn Christus in meinem Herzen wohnt, dann bin ich gewurzelt und gegründet. Also das Ganze, ob ich einen Baum bin, hängt nur davon ab, ob der Herr Jesus in meinem Herzen wohnt. Wisst ihr, man kann das alles vereinfachen, biblisch einfach. Sie sagt ganz einfach, wer hat, der hat. Du hast den Jesus ins Herz aufgenommen, damit hast du den Geist der Sohnschaft empfangen, damit bist du Gotteskind. Römer 8, Vers 9 sagt, wer den Geist der Sohnschaft hat, ist ein Gotteskind. Wer den Geist der Sohnschaft nicht hat, ist nicht ein Gotteskind. Da spielt es gar keine Rolle, wie fromm der ist oder was der für einen Frömmigkeitsstil hat, was der für Lehre vertritt, ist alles egal. Um ein Baum zu sein, der von Gott her gepflanzt ist, muss ich nur eine einzige Bedingung erfüllen. Das ist den Leuten oft nicht klar. Ich muss den Herr Jesus aufgenommen haben. Wenn das jemand hat, dann ist er ein Gotteskind. Ob der dann von dieser Wurzelung, die er da empfangen hat, richtig wandelt, richtig geht, ob der von Philosophen, von Menschen reingelegt wird. Wisst ihr, ich war 11 Jahre fast in der Pfingstbewegung, ich bin reingelegt worden. Ich habe es nicht gewusst, ich war ein Baby in Christus, ich habe doch keine Ahnung von Bibel gehabt. Erst als ich angefangen habe, die Bibel zu lesen, Tag und Nacht sind langsam die Erkenntnisse gekommen. Dann habe ich mit der Brüderbewegung mich auseinandergesetzt. Dann habe ich gesehen, da hat es ganz viel Gutes, aber auch ganz viele Dinge, die stimmen einfach nicht. Ich habe mich mit den anderen Bewegungen auseinandergesetzt, mit der Heiligungsbewegung, mit dem Pietismus, mit dem erweckten Pietismus, mit dem radikalen Pietismus, mit den Exorzismuskreisen. Ich habe überall Dinge gefunden, da hat es wieder Geborene gehabt, aber an manchen Punkten haben sie genau das, was im Kolosser 2,8 steht, haben sie Philosophie oder Menschenlehre angenommen und da war dann nichts da, da ist dann keine Frucht gewesen. Aber die Grundfrucht, die war da, nämlich der Herr Jesus zu haben. Wisst ihr, ein Gläubiger sündigt, 1. Johannes 1, Vers 8 sagt, wenn ein Gläubiger sagt, er sündigt nicht mehr, also dass er nicht mehr einmal eine Sünde begeht, dann lügt er. Ein Gläubiger sündigt zwar, aber er lebt nicht in der Sünde. Das ist der Unterschied. Wisst ihr, selbst wenn er eine Krisenphase hat, und es gibt Leute, die haben Krise, ich habe Leute schon kennengelernt, die haben mir gesagt, ich war 10 Jahre lang weg, geistlich, innerlich. Ich hatte eine totale Krise, aber sie sind nicht abgefallen in dem Fall. Aber sie waren immer noch gewurzelt, aber sie haben letztendlich, wie soll ich sagen, in der Phase ein schlechtes Bild abgegeben. Wissen Sie, da dürfte ich nie an den Gläubigen stoßen oder ärgern, weil ihr müsst immer etwas sehen. Die Bibel hat ein ganz klares Szenario. Ist eine offene Sünde, musst du denjenigen unter 4 Augen verwarnen. Wenn er nicht aufhört, kommt parallel dazu das Zeugnis vom Zweiten dazu. Dann gehst du zu zweit zu dem hin. Wenn er nicht hört, stellst du ihn vor die Gemeinde. Wenn die Gemeinde feststellt, dass jemand in offener Sünde lebt, zum Beispiel Ehebruch, spürst du schon passiert, dann musst du den unter Gemeindezucht stellen. Wir haben die Leute offiziell unter Gemeindezucht gestellt, haben gesagt, wir verbieten ihnen das Abendmahl. Bis sie Buße tun. Wenn sie Buße tun, ist wieder nach einer Zeit der Bewährung, dürfen sie zurückkommen. Aber wichtig ist, man muss in diesen Krisen feststellen, ist derjenige wieder geboren. Wenn zum Beispiel jemand hemmungslos in diesen Sünden leben kann, nicht einmal ein schlechtes Gewissen kriegt, die Leute hat dann teilweise echt ein schlechtes Gewissen, er kriegt nicht einmal mehr ein schlechtes Gewissen, er lebt da drin in Saus und Braus, dann kannst du davon ausgehen, ist ein falscher Baum. Dann hast du hier keinen Gläubiger. Der Baum ist nicht gepflanzt. Wenn er aber trotz Krise immer wieder schlechtes Gewissen kriegt, zurückkehrt, 7-mal fällt und 7-mal wieder aufsteht, dann kannst du davon ausgehen, dass er echt ist. Kolosser 1,13. Er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünde. Es ist die Vergebung der Sünde, die Reinigung durch Jesu Blut, dass ich der Herr Jesus als Erlöser annehme, die mich zum Baum macht, die mich wurzelt. Und das ist das 1. Korinther 1,30. Also seid ihr durch Gott in Christus, nämlich wiedergeboren. Das ist einfach ein Fakt. Und jetzt sagt der Jesus, Johannes 15, das berühmte Kapitel, jetzt bleibet in mir. Also wenn ich in Christus bin, dann muss ich bleiben. Das sind zwei Dinge. Das in Christus sein ist meine Stellung in Christus. Die ist durch die Wiedergeburt herbeigeführt. Die habe ich nicht herbeigeführt, die hat der Jesus bei mir getan. Aber jetzt kann ich entscheiden, ob ich in dieser Haltung bleibe oder nicht. Und je nachdem ich bleibe, werde ich aus dieser Wurzelung heraus auferbaut werden und werde Früchte bringen, sowohl des Redens als auch der geistlichen Frucht. Tue ich es nicht, dann wird es schwierig. Und dann sind wir bei Galater 5. Ich denke, das ist ein ganz zentraler Punkt. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Was heißt Wandel im Geist? Die Bibel sagt in Hebräer 4,12, dass das Wort Gottes ein zweischneidiges Schwert ist. Das heißt, wenn du der Herr Jesus aufgenommen hast als Erlöser, und wenn du die Heilige Schrift liest und ein offenes Herz hast, und wenn der Herr dich durch die Schrift mahnt, und wenn das Schwert des Geistes dir etwas zeigt und du bist bereit, gehorsam zu sein, du bist bereit, Dinge in Ordnung zu bringen, selbst wenn du es nicht gleich kannst, einfach, wenn du grundsätzlich bereit bist, ihm zu dienen, ihm nachzugeben, dich reinigen zu lassen, dann wandelst du im Geist. Er sagt aber, wenn jemand nicht im Geist wandelt, dann sagt er, Vers 19, offenbar sind die Werke des Fleisches, welche sind Ehebruch, Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage. Teilweise stehen die zum Beispiel in der Mehrzahl, zum Beispiel Feindschaft steht in der Mehrzahl, Zorn steht in der Mehrzahl, Selbstsucht steht in der Mehrzahl, Zwietracht steht in der Mehrzahl, Neid, Mord steht in der Mehrzahl. Wovon ich euch voraussage, wie ich schon zuvor gesagt habe, dass die, welche solche Dinge tun, pressen es aktiv. Also die leben da drin, das Reich Gottes nicht ererben werden. Es ist ein ganz einfaches Bild. Wenn ein Mensch diese Dinge aufweist als Dauerzustand, da steht präsens aktiv, der dauernd tut, schon nicht echt. Wir haben seelsorgerlich ein Problem, ob wir jemanden unter Gemeindezucht stellen müssen, weil er genau die Dinge, da war es Alkohol, Trunkenheit, massiv getan hat, bis zur Gefährdung von Dritten. Wir haben die nicht unter Gemeindezucht gestellt. Das ist ein ganz einfacher Grund. Da musst du natürlich vom Angesicht Jesu ringen. Dann war es irgendwo klar, die sind gar nicht echt. Er tut das die ganze Zeit, dann ist er schon nicht echt. Da sind wir hin und gesagt, pass auf, eigentlich müssten wir euch unter Gemeinde zustellen, tun wir nicht, sondern ihr könnt nicht mehr zum Abendmahl, das ist ein ganz einfacher Grund, ihr seid nicht echt. Ihr müsst Buße tun, ihr müsst euch bekehren, ihr müsst gerettet werden. Das musst du vor Gott klären. Du hast der Gemeinde eine gewisse Verantwortung. Wenn das aber nicht der Fall ist, und du siehst, zum Beispiel 22, die Frucht des Geistes ist, ist euch was aufgefallen? In Galater 5,19 steht die Werke Mehrzahl. Also es kann sich in jedem Bereich äußern, dieses Präsensaktiv, dieses Dauerhafte. Aber die Frucht des Geistes steht in der Einzahl. Das ist ein Paket. Die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Selbstkontrolle. Das ist ein Paket. Und wenn jemand gewurzelt ist, dann wird er nicht in den Dingen von Vers 19 bis 21 dauernd leben, sondern wird immer wieder das 22 hervorbringen, selbst wenn er in der Krise ist. Es blitzt immer wieder auf, das ist immer wieder da. Wenn aber jemand nicht wiedergeboren ist, dann wird er 22 nicht können. Zum Beispiel, die Bibel sagt, Vers 22, ein Grundsatz ist, dass jemand treu ist. Der Grundsatz ist, dass jemand sanftmütig ist. Ein Grundsatz ist, dass jemand selbstbeherrscht ist. Dass jemand langmütig ist. Dass er die Freude im Herrn Jesus hat. Die Liebe hat. Friede hat. Das ist ein Dauerzustand, der aber durch Beraubung, durch Philosophie, durch Menschenlehre, durch eigene Krise verschüttet werden kann. Aber der Grundsatz ist, es ist im Prinzip irgendwo da. Wenn man nicht aufpassen. Es gibt natürlich Leute vom Charakter her, die haben den Charakter, dass sie gutmütig sind. Ich hatte Kollegin, also ich sage mal so, mit ihrer Streit zu kriegen war schwer. Man hat sie gebraucht, gell? Also ging auch. Also manchmal schwer, mit ihrer Streit zu kriegen. Die war einfach von Natur aus gut, gütig. Und ich hatte mal Sekretärin von meinem Chef. Ich habe zur Beate mal gesagt, die Frau ist ein Problem vom Evangelium her. Ich kann die nicht evangelisieren. Die hat nur gute Seite. Es ging genauso lang, bis sie dann die Maske hat fallen lassen. Und da habe ich plötzlich gesagt, oho, Galater 5,19, da ist alles da. Das war nur durch den Charakter verdeckt. Jetzt warte, aber das ist nicht so einfach. Und jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Meine Hauptaufgabe und deine Hauptaufgabe ist nicht, den anderen zu beurteilen, sondern dich selber. Das ist der entscheidende Punkt. Wir müssen uns zuerst einmal selber ins Licht stellen. Galater 5,24. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz, die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und den Lüsten. Wenn wir im Geist leben, wiedergeboren sind, so lasst uns auch im Geist wandeln. Er sagt aber klipp und klar, du kannst im Geist leben, wiedergeboren sein und trotzdem nicht drin wandeln. Das kann ein Gläubiger machen. Wisst ihr, man muss ehrlich sein. Wenn du zum Beispiel von deiner Vergangenheit her, ich komme aus der Szene, ich komme aus der Musikszene, Sportszene, Musikszene, ich war ein Skirennläufer, ich war ein Fußballspieler, ich bin als Roadie mit einer Rockgruppe rumgezogen. Wenn du das alles hast, dann ist in deiner Psyche irgendwo eine Ader, das ist dann deine Ader. Also zum Beispiel, ich habe mit den Sätzen festgestellt, ich sage nicht, dass mir klassische Musik nicht gefällt, aber ich bin nicht der, wo jetzt, ich habe ganze Sammlung von klassischer Musik, aber die höre ich mir vielleicht 20 Jahre gar nicht an. Aber ich bin einmal dabei gewesen bei einer öffentlichen Veranstaltung, die wir auf der Bank gemacht hatten. Da war ein Mann, war Fabrikant, da saß in der letzten Reihe und sowas habe ich noch nie gesehen. Beim Rockkonzert, ja, dann hat den die klassische Musik so gepackt, der ist ausgerastet. Der hat die Kontrolle verloren. Der war in Ekstase, der war vollkommen weg. Da bin ich, aha, jetzt kommt ein anderer und dann sagen die Gläubiger, ah, guck mal her, der reagiert auf die Musik, auf Rock oder auf ähnliche Sachen so. Und das ist ja oft, ich sag's mal so, bei Musik drehe ich die Hand nicht. Lest einmal 1. Mose 4. Der Erfinder der Musikinstrumente kommt aus der Linie Kains. Gell? Da müssen wir einfach mal nichts sagen. Trotzdem benutzt Gott Musikinstrumente, gell? Dass man es richtig versteht. Aber es ist einfach so, du kannst nicht generell sagen, wenn jetzt einer hier anfällig ist oder dort anfällig ist und du wirst anfällig bleiben. Mir sagen Leute, ich war früher in der Volksmusik, der Rest mich halt unbedingt vom Stuhl, aber sie sagen heute, wenn ich das höre, dann packt's mich. Das ist normal. Das ist deine Prägung. Für das bist du mit Christus gekreuzigt. Das kannst du beenden, indem du einfach dich für mit Christus gekreuzigt hältst. Dann packt's dich nicht mehr. Aber jetzt verlangt Gott von dir nicht, dass du lügst und dann heuchelst und sagst, das gefällt mir nicht. Versteht ihr? Der Gläubige wird systematisch zum Heuchler erzogen. Warum kann ich nicht sagen, mir gefällt das, aber ich weiß, dass ich hier aufpassen muss. Die Bibel sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Und die sagt, du darfst dich von nichts beherrschen lassen. Aber ich brauche doch nicht lügen und heucheln und sagen, mir gefällt es nicht. Weißt du, ich bin früher ein Sportschütze gewesen. Ich habe mein altes Schützengewehr immer noch. Ich sage es ganz offen, wenn ich einmal Erholung brauche, das kommt alle paar Jahre mal vor, dann kann es passieren, dass ich auf die Bühne bei mir gehe. Da habe ich so einen provisorischen Schießstand. Dann hole ich meine alte Flinte raus und schieße vielleicht 5-mal auf eine Scheibe. Und dann hat es mir wieder Spaß gemacht, Freude gemacht, stelle ich es quer wieder in die Ecke. Andere sagen, ein Gläubiger tut das nicht. Ja, wo steht das? Wir versuchen unsere eigene Vorstellung, unsere eigene Neigung, ihre falsche, heuchlerische Überfrömmigkeit kaputt zu machen, indem wir einfach unehrlich werden. Das ist zwar dann ein Gläubiger, der gewurzelt ist, aber die Frucht, die er bringt zum Beispiel, vor Gott in Christus, ehrlich zu wandeln, ehrlich zu sein, im Lichte zu wandeln, sich doch letztendlich das vollkommene Opfer von diesen, ich sag's einmal, Prägungen und auch Bindungen können das ja sein, befreien zu lassen, das passiert dann nicht. Das ist doch 10-mal besser, wenn ich sage, hier bin ich anfällig, aber ich bin durch Jesu Blut gereinigt und ich bin durch sein Kreuz frei von diesen Dingen. Das ist doch viel größeres Zeugnis. Weißt du, und da muss man aufpassen, gell? Ich sehe das jetzt immer wieder bei der Gruppe, wo ich zu tun habe. Jetzt gerade wieder mit der Gruppe, wo ich sage, ich ist eine Sekte. Das ist ein Drama. Da hast du nur menschliche Philosophie, menschliche Meinungen. Und die menschliche Meinung wird so hoch gehalten, dass die Bibel gar keine Rolle mehr spielt. Und da wollte ich gar nicht gucken, wer da wirklich echt ist. Da wollte ich nicht gucken. Soll ich mal brutal sagen? Vor allem, ich mache hier das Fragezeichen an die, die diese Dinge dann inszeniert, an die Köpfe. Die Köpfe sind hier das Problem, oft nicht der, der drin sitzt. Es steht im Klagelieder 5, Knechte herrschen über euch. Wenn jemand selber geknechtet ist, hat er immer den Drang, andere zu knechten. Einer Gemeinde hast du zwei entscheidende Punkte. Sie muss Freiheit haben in Christus, aber sie darf keine Sünde dulden. Das ist das Spannungsfeld. Aber sie muss eine bestimmte Freiheit lassen. Wenn das nicht der Fall ist, Vorsicht, ist die Gefahr, dass du durch Philosophie beraubt wirst. 1. Johannes 1, 7 bis 9 ist dann das Wichtigste, wenn wir im Lichte wandeln und wenn wir uns dauernd reinigen lassen. Römer 6, 6 und 11, du bist mit Christus gekreuzigt. Und dann kommt Epheser 5, 9, wir haben jetzt die Frucht des Geistes gesehen und da kommt jetzt ein weiterer Punkt. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das hat mit dem Wandel im Licht zu tun. Und da steht jetzt ganz klar, das hat mit Wahrheit zu tun. Geschwister, und wir müssen einfach ehrlich sein. Wir brauchen uns keine fromme Schau vorzuspielen. Wir brauchen nicht heucheln. Das ist nicht ein Zeichen, dass man jetzt besonders heilig ist oder im Lichte wandelt. Sondern wenn man im Lichte wandelt, ist man ehrlich. Mir hat mein Bruder in den Arm genommen, flüstert mir ins Ohr, wie geht es dir? Und dann habe ich ihm gesagt, ich wiederhole das Wort jetzt nicht, was ich gesagt habe. Ich habe so gesagt, dass also ein Irrtum völlig ausgeschlossen ist. Und dann war ich gespannt, ein sehr frommer Bruder. Dann war ich gespannt, wie reagiert er. Und dann lächelt er und sagt, preis dem Herrn, nämlich, dass ich ehrlich war. Wisst ihr, und es ist manchmal besser, mich ehrlich und aufrichtig und sagt, ich bin zwar gewurzelt, aber ich kämpfe gerade. Ich habe Krise, ich kämpfe, ich kratze. Ich werde mit was nicht fertig. Das ist 100-mal besser, wenn man ehrlich ist, als wenn man heuchelt. Wisst ihr, wir glauben, wenn ich dauernd nach außen hin das Bild des dauernden Früchtetragens bringe, auch mit dem Reden und dann heuchlerisch fromm rede, dann bin ich echt. Also, dass man uns richtig versteht. Das, was der Jesus meint, heißt, die Frucht, die er bringt, die ist echt. Und das Reden, das er bringt, ist echt. Aber die Bibel lehrt klipp und klar, wenn man alle Bibelstellen liest, dass es eben auch diese Krise gibt, diese Versandungen, wo das eben nur punktuell passiert. Bloß wenn es gar nicht da ist, möchte ich nochmal betonen, wenn es gar nicht da ist, dann ist Alarm. Wenn es aber da ist und dann teilweise unterbrochen wird, dann muss man einfach nüchtern sachlich feststellen, ist der Kampf des Glaubens. Wieso muss ein Paulus schreien, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Leib, zu Deutsch der Sünde, wo das alles nur drinsteckt? Das müssen wir doch gar nicht machen, wenn das alles so einfach wäre. Kolosser 1,5. Um der Hoffnung willen, der ich aufbewahrt ist im Himmel, von der ihr zuvor gehört habt, durch das Wort der Wahrheit des Evangeliums, das zu euch gekommen ist, wie es auch in der ganzen Welt ist. Jetzt erklärt doch das Wort Gottes, was das für eine Wirkung hat und Frucht bringt. Wisst ihr, wenn du ehrlich bist vom Herrn Jesus, auch im Gebet ihm ehrlich gegenüber bist und dich im Wort Gottes öffnest, dann wird automatisch bei dir Frucht ausgelöst, haben mit dem Wort Gottes zu tun. Es hat mit der Ehrlichkeit zu tun. Es hat mit dem zu tun, wie du dich vor seinem Angesicht durchs Wort Gottes aufstellst. Als wenn das Wort Gottes ehrlich auf dich wirken lässt. Wisst ihr, ich bin früher so gewesen, ich war ganz radikal. Ich bin früher so gewesen, wenn ich jetzt Bibel gelesen habe und gemerkt habe, an dem Punkt bist du schwach oder lau oder nicht radikal genug, dann habe ich, statt dass ich ganz ehrlich zu meinem Jesus gegangen bin und gesagt, Herr, an dem Punkt bin ich schwach, hilf mir. Bin ich einfach hingegangen und habe mich zusammengerissen. Und habe gesagt, so, jetzt werde ich es aber ganz richtig machen. Wisst ihr, was es ist? Das mosaische Gesetz. Nichts anderes. Es ist 100-mal besser, ehrlich zu sein vor ihm, zu sagen, ich bin gewurzelt, ich weiß, dass ich dich aufgenommen habe, also bin ich wieder geboren. Aber mein Wandel im Geist, meine Auferbauung auf dieser Wurzelung ist gerade schwach. Ich bringe es dir und bitte um Reinigung durch dein Blut und dass das vollkommene Opfer bei mir wirkt. Ich nehme jetzt dein Opfer für mich an. Wer kriegt dann die Ehre? Er. Und der Teufel versucht immer, dass man uns so weit bringt, dass wir dann stolz werden und sagen, ich habe es wieder geschafft. ich habe mich wieder zusammengerissen. Das ist falsch. Das ist eine falsche Interpretation, auch von der Bibelstelle, was da Jesus zeigt. Das ist eine falsche Interpretation vom Reden, eine falsche Interpretation von der Frucht. Titus 3,14. Die Bibel hat hier eigentlich eine ganz einfache Grunddarstellung aller dieser Dinge. Die unseren sollen aber auch lernen, zur Behebung dringender Nöte eifrig gute Werke zu tun, damit sie nicht unfruchtbar sind. Er sagt ganz einfach, dass du fruchtbar bist, äußert sich auch in dem, was du tust. Ja, was für Werke sind es? Epheser 2,10, die seit Grundlegung der Welt schon fertig sind. Das heißt, wenn ich im Geist wandle, werde ich automatisch die Werke bringen. Also ist jetzt wieder ein Umkehrschluss. Da sagt er, wenn du die Werke bringst, zeigst du, dass du fruchtbar bist. Aber der gleiche Paulus sagt, diese Werke sind seit grundlegender Welt in dir drin. Wenn du im Geist wandelst, tust du sie automatisch. Also immer der gleiche Gedanke. Alles, was hier zu tun hat, Frucht zu bringen, hängt von drei Dingen ab. A, das ist ein ganz zentraler Punkt, dass ich wirklich gewurzelt bin. Ich bin ein Baum, ich bin wiedergeboren. Das zweite, dass ich im Geist wandle. Und das dritte, dass ich ehrlich bin, dass ich nicht so tue, als würde ich dauernd im Geist wandeln. Paulus lehrt an keiner Stelle, dass ein Gläubiger dauernd im Geist wandelt. Das stimmt einfach nicht. Und das muss ich einfach akzeptieren. Das muss ich bei mir akzeptieren. Jetzt kommt das Wichtigste. Das muss ich beim anderen auch akzeptieren. Weißt du, dann kannst du barmherzig sein mit dem anderen. Du kannst ihm dann helfen und sagen, pass mal auf, was du gerade durchlebst, habe ich auch durchlebt. Ich habe, wenn ich Seelsorge habe, ich sage ja immer, es gibt keine Seelsorge biblisch, ja, gibt es eigentlich nicht, aber trotzdem, das, was man unter Seelsorge versteht, dass jemand kommt und Hilfe will. Zu mir kommt, wenn 100 Leute kommen, 100, dann kommen von denen 100 99,99% alle mit dem gleichen Problem. Und das ist genau das Problem, wo ich psychisch hatte. Das ist dieser Perfektionismus, das Dreher um geistliche Dinge. Ich sage immer, die Schallplatte, dass du dauernd dich verrennst und dich verbeißt, ist immer das Gleiche. Denen kann ich helfen, problemlos, weil ich selber durchlebt habe bis zum Wahnsinn. Wisst ihr, und da bin ich dann nicht so und sage, oh, du kannst jetzt nicht gläubig sein. Mir hat der Schwester mal gesagt, sie weiß in jedem Knochen, wo ein Dämon rumläuft. Ich habe dann zu ihr gesagt, ich habe sie sogar angefahren am Telefon, die wirklich edle Schwester, es hat mir fast leid getan, aber ich musste es. Ich habe zu ihr gesagt, alles Unsinn, was du mir erzählst, alles Quatsch, alles. Sie hat jetzt gewartet, dass ich sage, oh, jetzt müssen wir die Dämonen austreiben. Ich habe zu ihr gesagt, alles Unsinn, du bist ein Gotteskind, du bist wiedergeboren, damit hast du keine Dämonen. Dann habe ich ihr erklärt, was sie geistlich tun muss. Es ging kurze Zeit, dann war die frei. Die war frei, die hat gejubelt. War ein Bluff. Wisst ihr, und von daher, auch wenn ihr seht, dass etwas nicht läuft, dann hast du nur eine Chance. Klär es mit dem Herr Jesus. Ehrlich, sei ehrlich im Gebet. Ich habe schon der Herr um Vergebung bitten müssen, dass ich im Gebet geheuchelt habe. Ich habe schon Gebete abgebrochen und gesagt, Herr Jesus, vergib mir, was ich jetzt gerade erzählt habe. Scheuchelei. Man kann doch ganz ehrlich sagen, Herr, zur Zeit packe ich es nicht. Ich bin schwach. Warum bin ich schwach? Hilf mir. Ich habe jetzt gelernt, ihm alles anzubefehlen und nicht mehr selber zu tricksen. Ich habe jetzt gelernt, zu ihm zu sagen, Herr, das Problem sollte ich lösen, vielleicht gemeindlich. Es gibt Gemeindeprobleme, die kann ich nicht lösen. Es gibt familiäre Probleme, die kann ich nicht lösen. Dann gehe ich zu ihm und sage, Herr, ehrlich, ich kann es nicht lösen. Sprüche 16,3. Ich befehle es dir an und jetzt erwarte ich, weil du sagst in deinem Wort, dass du jetzt für mich kämpfst und für mich das Problem löst. Es kostet 100-mal mehr Glaube, als sich zusammenzureißen. Ist euch das klar? Aber das müssen wir lernen. Und wenn ich das mache, dann wird etwas passieren. Je mehr ich die Haltung einnehme, je mehr wird aus der Wurzelung, so wie der Jesus sagt, dieser Baum wird er automatisch, das geht langsam, Frucht geht langsam, wird er automatisch dann Frucht hervorbringen. Also das Hervorbringen der Frucht kommt von meiner Haltung ihm gegenüber. Muss uns klar sein. Und beim anderen auch. Und da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht zu voreilig sind. Uns gegenüber, anderen gegenüber. Hebräer 12, 11. Alle Züchtigung, da steht im Griechischen ein ganz interessantes Wort. Padeia, da kommt Pädagogik her, also Erziehung. Alle unsere Züchtigung oder Erziehung scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die dadurch geübt sind. Sie sagt also, auch wenn Gott dich züchtigt, wenn Gott dir widersteht, wisst ihr, der Gesetzliche sagt immer, Gott widersteht mir, jetzt bin ich nicht in Ordnung, jetzt muss ich letztendlich hingehen und muss Gott das bringen, was er von mir will. Das ist ein mosaisches Gesetz. Das ist nichts anderes wie ein mosaisches Gesetz. Sondern die Bibel sagt was ganz anderes. Du musst die Erziehung annehmen. Du musst sagen, Herr, was willst du mir zeigen? Wie soll ich mich verändern? Was soll ich tun? Und wenn du das dir gefallen lässt, dann sagt er, dann kommt eine friedsame Frucht. Da kommt Friede ins Herz. Da hast du dann keinen Hader, sondern da kommt Friede ins Herz. Und jetzt kommt etwas, der Satz, der schlug mich auch. Die dadurch geübt sind. Wisst ihr wie? Das geht nicht einmal. Das ist ja Übung. Es kommt immer wieder, immer wieder. Ich bin so ein Typ, ich denke, ich sage manchmal, oder denke auch, jetzt habe ich die Nase voll, jetzt will ich meine Ruhe, ich will jetzt nichts mehr. Wisst ihr? Geht nicht. Das ist ein Kampf. Paulus sagt, ich habe den Kampf gekämpft. Wo sagt er das? 2. Timotheus 4, kurz bevor er stirbt. Und so wird es sein bei uns. Der Kampf ist da. 2. Petrus 1, 3 und 8. Ich sage immer, das Hochhaus, das geistliche Hochhaus. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottesfurcht dient, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Tugend. Ja, das ist Wiedergeburt. Wir haben alles bekommen, wir haben ein Paket, wo alles in uns drin ist. Jetzt kommt etwas Interessantes. 4. Durch welche er uns die überaus großen und kostbaren Verheißungen gegeben hat. Ganz viel von dem, was wir an Frucht bringen müssen, ist optional. Wisst ihr, was optional heißt? Das ist ein Bankausdruck. Das heißt, du hast das Recht, wenn du es benutzt. Du kannst eine Option haben und sie nicht benutzen, dann passiert gar nichts. Option heißt, du musst die Option einlösen. Du musst sagen, jetzt will ich's. Das ist zum Beispiel das Recht, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Wenn du das wirklich anwendest, musst du hingehen und sagen, jetzt kaufe ich aufgrund dieser Option. Und so sagt die Bibel, so ist die Verheißung. Wenn du jetzt siehst, dass du mit Christus gekreuzigt bist und du hast Dinge, wo du dauernd rumkämpfst, dann kannst du zu Recht aufgrund dieser Verheißung, so wie es hier geschrieben steht, diese kostbare, überaus große Verheißung, hingehen und sagen, Herr, ich danke dir, dass ich mit dir gekreuzigt bin. Jetzt erwarte ich aufgrund von dem, weil ich mich für mit Christus gekreuzigt für tot halte, dass diese, ich sag's mal, Erfechtung, diese Lust oder das, dieser Wille, wo ich weiß, dass nicht gut ist, bricht. Und genauso sagt er, so geht man vor. Und sagt, dadurch wirst du göttlicher Natur teilhaftig, dadurch wirst du immer mehr innerlich so, wie Gott es will. Was heißt das? Du bringst immer mehr Frucht hervor. Und jetzt sagt er, das ist alles geschehen, nachdem du entflohen bist. Nämlich wieder geboren wurdest. Und jetzt sagt er, setzt deshalb allen Eifer daran. Das heißt, das macht Gott nicht automatisch. Da muss ich was tun. Und reicht in eurem Glauben die Tugend da. Es geht immer über Glaube. Du nimmst einfach immer nur das an, was die Bibel sagt im Glauben. Und dann tut er's. Die Tugend. Tugend ist heute verschwunden. Frag doch mal heute, ich sag's mal hart, meine jüngste Tochter ist 30. Wenn ich die jetzt frage, was ist Tugend? Oder fragen wir mal 15-Jährige, 18-Jährige, 20-Jährige, was ist Tugend? Die zucken die Schulter. Tugend ist einfach Dinge, wir würden sagen, die anständig sind, großes Niveau haben. Wisst ihr, und das ist mir aufgefallen, Tugend verschwindet in den Gemeinden, der Anstand. Es gibt Dinge, da gehört einfach ein Anstand dazu. Also Anstand heißt einfach, da man sich begrüßt. Gut, da kommen Leute zu mir und sagen, du hast mich gestern nicht begrüßt. Und sage, ich hatte 5 Gäste von auswärts und bin wie ein Irrer durch die Gemeinde gerast und habe im Büro das geholt, dieses Manuskript, jenes und so. Wenn ich dich dann übersehe habe, dann ist nicht so, dass ich nicht die Tugend habe, dich zu begrüßen, sondern einfach, das ist einfach Drama gewesen. Wisst ihr, aber wenn jemand sagt, den grüße ich nicht, ist ein Problem. Er sagt, du musst die Tugend da rein. In der Tugend die Erkenntnis. In der Erkenntnis die Selbstbeherrschung, in der Selbstbeherrschung standhafte Ausharren, im standhaften Ausharren die Gottesfurcht, in der Gottesfurcht die Bruderliebe, in der Bruderliebe aber die Liebe. Jetzt erklärt er was Hochinteressantes. Wenn diese Dinge bei euch vorhanden sind und zunehmen, das heißt, du nimmst einfach eine Glaubenshaltung ein. Im Glaube tust du das, so lassen Sie euch nicht träge noch unfruchtbar sein für die Erkenntnis unseres Herrn Jesus Christus. Bis dann kommt die Frucht. Merkt ihr jetzt etwas? Es ist immer das Gleiche. Eine dauernde Haltung einmal Jesus gegenüber, die die Frucht auslöst. Es gibt Leute, die das nicht brauchen. Dann ist es ganz einfach. Dann ist deine Frucht, und wenn es noch so toll ist vom Ergebnis, nicht echt. Das, was du aus dir selber machst, mag gut sein, ist aber keine Frucht des Geistes. Du kriegst keine Belohnung für das im Preisgericht. Ist ganz klar. Das hast du selber gemacht. Jakobus 5, 7, ein Folgevers. So wartet nun geduldig. Da steht im griechischen Wort, das man im Deutschen nicht übersetzen kann, da steht, so wartet nun langmütig, ihr Brüder, bis zur Wiederkunft des Herrn. Siehe, der Landmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und geduldet sich, das heißt, ist langmütig, sich ihretwegen, bis sie den frühen Spätregen empfangen hat. So wartet auch ihr geduldig, wieder langmütig, stärkt eure Herzen, denn die Wiederkunft des Herrn ist nahe. Das heißt, er sagt dann auch im nächsten Vers, und seufzt denn nicht gegeneinander. Langmütig heißt, mir ist das klar, warum er hier geduldig ist, die richtige deutsche Übersetzung. Aber im Griechischen steht da was, wo wir jetzt einfach kein Wort dafür haben. Er sagt praktisch, ich sag's mal, wie ich das empfinde vom Wort her, so wartet nun, ohne mit euch selber ungeduldig zu werden. Seid euch selber gegenüber langmütig. Wisst ihr, da kommt jetzt das, dass der Teufel dich verklagt. Wenn du dem Teufel seine Stimme annimmst, dann verklagst du dich selber. Sondern du musst in gewisse Dinge, musst du dir gegenüber geduldig sein. Du musst sagen, Herr, ich weiß, hier bin ich schwach, aber du hast Mitleid mit meiner Schwachheit. Ich nehme jetzt einfach deine Erlösung an, deine Verheißung und glaube, dass du mittel- bis langfristig das bei mir so machst, dass ich hier Sieg habe. Das ist das, was vor allem der gesetzliche Gläubige nicht kann. Er reißt sich dann lieber selber zusammen und erzeugt selber etwas, und das ist nicht vom Heiligen Geist. Und das ist keine Frucht. Und dann kannst du noch außerhin gute Ergebnisse haben, aber es ist echt. Das ist keine Geistesfrucht. Ich will doch 100-mal lieber eine Geistesfrucht und ehrlich vor Gott sein und sage, ich bin Feuerkopf. Ich habe es dir schon oft erzählt. Ich hatte einen Bruder, ich habe jetzt wieder ein bisschen über seine Frau Kontakt mit ihm bekommen. Der kam zu mir fast jeden Abend nach der Schule und ich habe ja geschafft. Und haben uns getroffen, haben uns geistlich ausgetauscht. Und der hat von dem Austausch her, hat er, also ich will es nicht übertreiben, aber von 10 Mal hat er circa 7 Mal den gleichen Satz gesagt. Der ist mir einfach hängen geblieben. Von daher denke ich, dass er ihn oft genug wiederholt hat, wo ich es nicht jetzt gezählt habe. Er hat zu mir gesagt, wenn ich gefragt habe, wie war's heute? Und der hat das gleiche Problem gehabt wie ich. Dann hat er gesagt, Maul. Was hast du auch wieder geschwätzt? Also er sagte, was hast du geredet? Er hat gesagt, ich kann meine Klappe nicht halten. Versteht ihr? Das ist mein Problem. Meine Frau sagt manchmal zu mir, du bist nicht besser wie wir. Nämlich, du machst bloß eins, du denkst es, das ist aber so schlimm, wie wenn du sagst oder tust. Dann sage ich, ja, hast recht. Eigentlich hat sie recht. Weißt du, bei mir spielt sich ganz viel da oben in der Birne ab, sage ich ganz ehrlich. Ehrlich zum Herr Jesus zu sagen, guck her, Herr, im Prinzip könnte ich den nicht wandklatschen. Ich sag's zwar nicht und ich äußere es nicht und ich tue es nicht, aber in Wirklichkeit, naja, vergib mir. Das ist ehrlich. Du brauchst ja nicht jedem aufbinden und jedem sagen, aber du musst ehrlich sein vom Herr Jesus. Versteht ihr? Alle Frucht ist eine Wurzel und wurzelt da drin, wie ist meine Stellung zum Herr Jesus. Zuerst einmal eigentlich die Grundstellung, du musst wieder geboren sein, dann was nimmst du für eine Haltung ihm gegenüber? Ehrlich, dich dauernd reinigen zu lassen, du nimmst für deine Schwäche das vollkommene Opfer an, du reißt dich in dem Fall nicht zusammen, sondern du nimmst das Opfer dafür an und dann entsteht letztendlich diese Frucht der Gerechtigkeit, die geistlich wertvoll ist. Matthäus 7, 17. Folgeverse, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Entschuldigung, was ist meine Wurzelung? In Christus, so ist es so, wenn du in Christus bleibst, dann kannst du keine schlechten Früchte bringen. Er sagt nämlich in 19, jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, ich sage es jetzt mit der anderen Bibelstelle, nachhaltig, dauerhaft, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und sagt er, darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Wisst ihr? Nicht jeder, der Herr sagt, nicht jeder, der fromm rausschwätzt, sondern du wirst an der Frucht erkennen. Und jetzt sagt die Bibel das Nächste, was ist? Er sagt, Du wirst nach deinen Worten gerichtet werden. Ja, Entschuldigung, sind das zwei Paar Stiefel? Ja, das sind wie zwei Füße. Das eine ist die Frucht, die du hervorbringst, um zu zeigen, dass du echt bist. Und das eigene ist die Frucht der Lippen. Was du sagst, an deinen Worten wirst du letztendlich beurteilt werden können. Hebräer 13, 15. Er sagt, jedes Wort, das du sagst, spielt eine entscheidende Rolle. Hebräer 13, 15. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig, merkt ihr etwas? Beständig. Ist doch interessant. Beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Wisst ihr, was da steht im Griechischen? Kannst du im Deutschen wieder nicht übersetzen. Schlachtopfer. Gibt kein deutsches Wort für das. Aber es ist ein Schlachtopfer gemeint. Ein Schlachtopfer des Lobes darbringen, das ist die Frucht der Lippen. Weicher Opfer, Schlachtopfer. Blutig. Du brauchst manchmal dauernde Reinigung durch Jesu Blut und du brauchst das furchtbare, für der Jesus furchtbare Opfer, für uns wunderbare Opfer, dass du Gott überhaupt das Lob der Lippe bringen kannst. Warum sagt die Bibel, der Heilige Geist muss uns unterstützen, dass wir richtig beten können? Was hindert uns zu sagen, zum Beispiel am Sonntagmorgen beim Brotbrechen oder in der Gebetsstunde oder auch in der stillen Zeit zu sagen, Herr, ich bin belegt, ich kann nicht beten. Bruder sagte mal zu mir, ein großer Evangelist, ich muss mich täglich in die Gegenwart Gottes schleifen, um zu beten. Warum kann ich zu mir Jesus sagen, guck her, ich habe so Kampf, ich muss mich jetzt in deine Gegenwart schleifen, dass ich beten kann. Ich muss mich reinschleifen lassen, es geht nicht normal. Also wenn wir so ehrlich sind, immer alles von ihm erwartet, dann passiert es auch. Gell, und Matthäus 12, 33, ich denke, es ist einfach dieser Grundsatz der Wiedergeburt, die Wurzel ist auch dessen, was aus unserem Mund rauskommt. Es ist doch interessant, entweder pflanzt einen guten Baum. Wer pflanzt den Baum? Sagt die Bibel ganz klar, du musst ihn pflanzen. Natürlich rettet mich der Herr Jesus. Die Errettung ist nur eine Reaktion auf seinen Retterwille, dass er mich praktisch durch den Heiligen Geist überführt. Aber ich muss Ja sagen oder Nein. Und genauso muss ich entscheiden, ob ich im Geist wandeln will oder nicht. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Ich kann das frei entscheiden. Und ich kann auch entscheiden, was mit meinem Mund passiert. Wisst ihr, das ist der entscheidende Punkt. Der Mund zeigt es an. Er ist ein Spiegel des Herzens. Wenn die Bibel sagt, ganz klar in Vers 35, das, was aus deinem Mund rauskommt, ist in Wirklichkeit nur ein Spiegel deines Herzens. Also kannst du jetzt auch rumdrehen und sagen, Peter, ganze Sache geht es nicht darum, was ich rede, sondern was mein Mund zeigt, wie mein Herz gestaltet ist. Es geht wieder ums Herz, wieder das Gleiche. Es ist genau die gleiche Thematik, die wir vorher hatten beim Fruchtbringer. Wie ist mein Herz dem Herr Jesus gegenüber? Es wird sich äußern durch Worte oder es wird sich äußern durch Früchte. Jetzt erklärt er das, Matthäus 15, 18. Was aber aus dem Mund herauskommt, das kommt aus dem Herzen und das verunreinigt den Menschen. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsche Zeugnisse, Lästerungen und so weiter. Das ist es, was den Menschen verunreinigt. Es kommt aus dem Herzen raus. Das ist einfach wichtig. Guck, ich habe es schon erklärt. Es tut mir heute noch weh. Ich sage euch ganz ehrlich, er ist der Vorsitzende einer Bewegung gewesen, jahrelang. Der führende Kopf. Soll ich dir mal ehrlich sagen, was ich denke? Ich weiß nicht, ob er gerettet ist. Führender Evangelist im Reiche Gottes. Ich weiß nicht, ob er gerettet ist. Ich habe den erwischt bei etwas. Wir haben ein Missionszelt aufgebaut. Der Mann steht ungefähr 2 Meter hoch auf einem Zwischenbalken. Und dann fällt der Balken runter. Und dann flucht der Gottes lästerlich. Der Evangelist, der am nächsten Tag die Evangelisation hat, steht da oben und flucht Gottes lästerlich. Wir haben das alle gehört. Wenn er jetzt gewurzelt gewesen wäre in Christus, dann wäre er spätestens bevor die Evangelisation beginnt, gekommen, hätte zu denen, da hat er gesehen, wer dabei war, hätte er gesagt, Brüder, ich war im Fleisch. Es tut mir leid, ich habe geflucht. Ich weiß, dass es Schande ist, aber ich glaube, dass das Blut Jesu mich so reinmacht, dass ich jetzt trotzdem evangelisieren kann. Wunderbar, hätte ich gar kein Problem. Der Mann hat nicht einmal reagiert. Es war normal, dass er flucht. Derselbe Mensch sagt später mal in ihrer Versammlung, ach, in der Gemeinde habe ich eine ganz einfache Taktik. Wenn jemand nicht pariert und das macht, was ich will, bete ich einfach, dass er stirbt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Das sind jetzt zwei Dinge. Einmal sei Haltung, und das ist das, was ich meine. Wenn das Herz voll ist, geht der Mund über. Ich behaupte jetzt, wenn jemand so Dinge sagen kann, ohne Buße zu tun, Buße wäre wieder gewesen Frucht. Und die Frucht der Lippe wäre gewesen, dass er sich entschuldigt. Wenn jemand das nicht tut und nicht kann, ich bin nicht Gott, ich kann es nicht beurteilen, aber dann habe ich den Verdacht, dass der nicht echt ist. Merkt ihr, was die Bibel hier meint? Sie meint, die Frucht kann sich auch im Reden äußern. Dann gehe ich davon aus, dass er nicht echt war. Sprüche 10, 19. Sprüche ist ein ganz wichtiges Kapitel. Wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Er sagt nicht, der ist nicht gewurzelt, der ist nicht wiedergeboren. Er sagt aber, wo viele Worte sind, da ist einfach die Gefahr, dass du dich versündigst. Und da kommt auch Vers 20 das Bild, die Zunge des Gerechten ist erlesenes Silber, dass du wieder siehst, alles, das Wort Gottes ist in der Bibel mit Silber beschrieben. Das heißt, man kann sich auch selber kontrollieren und wenn man dann merkt, dass man dauernd mit der Zunge nicht aufpasst und dauernd Dinge loslässt, die nicht gut sind, dann muss man einfach sagen, Herr, da kann man ehrlich hingehen im Gebet und sagen, Herr, ist mein Herz nicht in Ordnung, dass jetzt dauernd bei mir so Zeugs rauskommt. Das mag schon manchmal gar nicht. Matthäus 6, 7. Wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört um ihre vielen Worte willen. Darum sollt ihr ihnen nicht gleichen. Aber im Beten, wissen Sie, Leute glauben, wenn sie besonders fromm und manchmal ist es viel besser, du betest ehrlich. Aber da man der Mut nicht, da man zum Beispiel hingeht, immer Gebet auch öffentlich sagt, Herr, vergib, dass ich zurzeit einfach geistlich schwach bin. Fertig. Dann hat man immer Angst, oh, jetzt verliert man, jetzt fällt der Zacker aus der Krone. Gerade das Gegenteil. Wenn jemand so betet, dann weiß ich, der ist ehrlich, der hat die Frucht der Lippen. Dem sei Herz ist ehrlich vor Gott. Den achte ich zehnmal mehr, als wenn mir jemand dauernd fromme Worte lässt. Und ich sehe dann am Handeln, nämlich die Worte sind da, aber die Frucht, die andere Frucht, nicht die Frucht der Lippe, die andere Frucht ist nicht da, dann kann er auch schwätzen, was er will. Das ist ein Zusammenspiel. Und man muss das einfach einmal nüchtern sehen. Matthäus 5, 37 sagt dann, es sei aber eure Rede, ja, ja, nein, nein, was darüber hinaus ist, ist vom Bösen. Wisst ihr, was jetzt kommt? Wenn du die Frucht des Geistes hast, wirklich in Christus wandelst und die Leute haben dich kennengelernt, dann musst du nicht bekräftigen durch großes Reden. Dann weiß man, wenn der Ja sagt, dann ist Ja, wenn der Nein sagt, dann ist Nein. Da muss man nicht noch sagen, ich schwöre, dass es so ist, das ist Quatsch. Wenn das jemand macht, sage ich, hoppla. Man könnte auch sagen, hast du es nötig, dass du so vorgehst? Jemand, der echt ist und wirklich Frucht des Geistes hat, der hat es nicht nötig. Und Römer 14, das ist jetzt ein wichtiger Punkt, da geht es ums Preisgericht. Keiner von uns lebt sich selber, keiner stirbt sich selber. Leben wir, so leben wir dem Herrn, sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, so gehören wir dem Herrn. Denn dazu ist Christus auch gestorben und auferstanden und wieder lebendig geworden, dass er wohl über Tote als auch über Lebende Herr sei. Du aber, was richtest du deinen Bruder? Oder du, was verachtest du deinen Bruder? Wir werden ja alle vor dem Richterstuhl des Christus erscheinen. Denn es steht geschrieben, so wahr ich lebe, spricht der Herr, mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. So wird also jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Und das ist das, was der Jesus sagt. Du wirst Rechenschaft geben über alle deine Worte. Deine Worte sieht man letztendlich nur, was dein Herz ist. Wisst ihr, das sind jetzt wieder die Bilder. Man sieht deine Worte, was in deinem Herz drin ist. Wenn du jetzt eine Schwächephase hast, wenn es dir dreckig geht oder du eine Krise hast, dann können deine Worte schlecht sein. Deine schlechten Worte werden dann zeigen, dass dein Herz gar nicht in Ordnung ist. Das wird im Preisgericht geregelt. Du gehst im Preisgericht nicht mehr verloren. Aber da wird halt genau dein Leben durchleuchten, was überhaupt echt war und was gut war. Und das kommt dann raus. Wisst ihr, und ich sag's mal so, das Einfachste ist einfach, dass ich mich durch alles, was ich selber erkenne, wo ich jetzt den Eindruck habe, ich bringe jetzt keine Frucht, ich bringe keine Frucht der Lippen, meine Rede ist jetzt nicht gut, wisst ihr, gehört doch dazu. Jetzt siehst du jemand und du hast den Eindruck, du könntest dem jetzt oder müsstest Zeugnis geben und du bist zu feig. Aber man muss aufpassen. Der Teufel benutzt es auch, indem er Leute verklagt und sagt, du musst jetzt Zeugnis geben, wo sie es gar nicht müssen. Wisst ihr, manchmal ist so, dass Gott gar nicht will, dass du ein Zeugnis gibst. Sondern manchmal ist so, dass Gott wartet und darum ist wichtig, dass man im Geiste wandelt und dann merkt, jetzt sollst du ein Zeugnis geben. Jetzt ist dran. Wir haben jetzt Schuhe gekauft. Plötzlich war mir klar, du musst der Frau eine Bibel geben. Und hat sich rausgestellt, die hat dann angefangen, ich habe gedacht, die ist katholisch, kommt von Burladingen, da denke immer, wenn jemand von Burladingen ist, ist er katholisch, gell? Weiß ich warum. Auf jeden Fall, ich habe ihr dann gesagt, nachdem sie gesagt hat, ja, Konfirmation habe ich auch eine gekriegt, wie ist die anders, dann habe ich ihr eine gegeben, die ich im Auto hatte, und dann sagt sie, ich bin zu alt, war aber jünger wie ich, die Schrift ist zu klein. Dann war mir klar, du fährst jetzt heim und holst eine andere. Ich, daheim hatte ich bloß meine eigene, da bin ich in die Gemeinde gefahren, habe ihr einen größeren Druck geholt. Wisst ihr, da habe ich jetzt vor Gott die Gewissheit gehabt, gib ihr das. Und plötzlich, solange ich das ihre gegeben habe, kam der zweite Impuls von Gott her, ohne Zwang, ohne dieses Würgende. Das Mädchen, das war die Junge, wahrscheinlich war das Azubi-Verkäuferin, die denkt, die sieht ja noch gut. Gell? Jetzt hatte ich ja die andere, die Gleitdruck hatte ich ja noch da. Dann habe ich zu der einfach gesagt, schenke ich ihnen. Wisst ihr, es war vollkommen befreit, da war kein Druck. Aber wenn der Teufel jetzt dich presst, dass du schlechtes Gewissen kriegst, Pressatmung, dann kann es sein, dann wäre, wenn du etwas sagst, die Frucht der Lippen, gar keine Frucht des Heiligen Geistes, sondern letztendlich eine Verklagung vom Teufel hat dich reingelegt. Also von der musst du aufpassen. Es hängt immer vom Herz ab. Herr, willst du jetzt, dass ich was sagen soll? Und dann musst du auch den Mut haben, nichts zu sagen. Ich sage einmal nichts und gehe. Und sage einfach, zum Beispiel, ich habe jetzt einen Mann getroffen. Mit diesem Mann bin ich teilweise beim Skiverein gewesen. Ich bin Skirennen gefahren, er war Skilehrer. Er ist 80, hat die Frau verloren. Wir waren im Brotblick. Und ich habe ihn gesehen und er hat einen elenden Eindruck auf mich gemacht. Jetzt kam die Gesetzlichkeit, die in mir auch drin steckt. Gib ihm eine Bibel, sag ihm etwas. Ich habe es vor Gott bewegt und habe dann gemerkt, nein, das wäre jetzt eine Falle. Dann habe ich ganz einfach, ganz ruhig, habe ich gewartet. Beim Rausgehen, ich sage nur zu Beate, ich weiß auch nicht, soll ich ihn überhaupt begrüßen? Hat er mich gekannt? Beim Rausgehen war es mir plötzlich klar, jetzt kommt wieder Wandel im Geist, hatte ich die Gewissheit, red ihn an. Jetzt habe ich ihn angeredet. Haben mich zu erkennen gegeben, jetzt sind wir ins Gespräch gekommen. Jetzt hat sich herausgestellt, ich musste gar kein Zeugnis geben. Bereits zwei Schwester und Bruder aus der Gemeinde haben ihn bereits bestens mit Zeugnis, mit Worte alles versorgt. Wenn ich jetzt gekommen wäre, aufdringlich, hätte ich vielleicht sogar denen ihre Arbeit kaputt gemacht. Also Gott wollte gar nicht, dass ich jetzt davor breche. Was ich ihm dann gegeben habe, ich hatte nur von dem Johann Tobias Beck, schon Balinger, gell, habe ich gesagt, hey, ich hab nur Heftel, willst du? Ja, die will er, gell, habe ich ihm dann gegeben. Aber ihr begreift, wenn ich jetzt gesetzlich vorgegangen wäre, den gepackt hätte, hätte ich sogar was kaputt gemacht. Also die Frucht der Lippen, das, was rauskommt, hat auch mit dem zu tun, wie mein Herz ist, ob ich im Geiste wandle. Es hängt alles nur davon ab, wie ich im Geist wandle. Jakobus 3,13, da steht was ganz einfach, irdisch, seelisch, dämonisch. Wir müssen aufpassen, dass wir auch einfach im Geiste wandeln. Dann wird zum Teufel nicht gelingen, uns vom Reden und von den Früchten her auf eine falsche Spur zu bringen. Hängt aber alles nur ab, wie ich zum Jesus stehe. Und dann ist das relativ einfach. Die Bibel sagt auch dann in Matthäus 10,32, die einfach seinen Namen bekennen, die sich zum Jesus bekennen. Was ich jetzt noch drauf habe, ihr könnt jetzt sagen, ja, jetzt, du kannst jetzt nicht nur anderthalb Seiten machen, die mache ich auch nicht. Ich habe euch einfach etwas aufgeschrieben. Man sagt ja, das Problem sind die neue Zunge, das Zungenrede. Und ich habe immer gesagt, das Zungenrede ist biblisch relativ einfach. Das Problem, das ich habe, sind die alten Zungen. Und ich habe euch hier nochmal eine Bibelarbeit. Ihr könnt es in Ruhe gucken. Das ist schon mal eine Verkündigung gewesen. Da könnt ihr in Ruhe nochmal nachschlagen, was die Bibel zu den alten Zungen sagt. Aber wenn wir jetzt nochmal zum Schluss zurückgehen zu unserem Text. Matthäus 12, ab 33. Das sagt die Bibel ganz einfach. Wenn der Baum gut gepflanzt ist, du hast ja Jesus als Erlöser aufgenommen, du bist wieder geboren, dann bist du gewurzelt. Und dann sagt die Bibel, wenn du gewurzelt bist, bringst du automatisch, die Bibel sagt es an anderer Stelle, die Natur bringt automatisch praktisch die Frucht hervor. die wirst du hervorbringen, immer wenn du im Geiste wandelst. Wenn du in ihm bleibst, dann wirst du die Frucht hervorbringen. Wandelst du nicht im Geist, wirst du die Frucht nicht hervorbringen. Aber wenn du punktuell immer wieder das Aufblitzen der Frucht hast, ist das ein Zeichen, dass dein Baum in Ordnung ist. Du bist wieder geboren. Und er sagt nur, wenn du gar nie das hervorbringst, wenn es alles nicht echt ist, und das zeigt sich auch bei den Leuten, wenn du böse bist und nie die Erlösung erlebt hast, dann bist du nicht echt, dann bist du ein falscher Baum und der wird abgehackt. Und er sagt, es äußert sich aber nicht nur in den Früchten, sondern auch im Reden. Und er sagt, die Menschen müssen Rechenschaft geben von jedem Wort. Aber jetzt muss man wieder gucken, jetzt können wir sagen, jetzt muss ich nur noch auf meine Rede aufpassen, wegen dem werde ich und könnte lehren, aufgrund von deinem Reden wirst du gerettet. Rede ist nur ein Spiegel meines Herzens. Ich werde gerettet aufgrund vom Zustand meines Herzens. Ist da Jesus in meinem Herzen, bin ich gerettet. Schon nicht in meinem Herzen, bin ich verloren. Das äußert sich durchs Reden. Das sind jetzt nur Symptome. Aber man dreht sich etwas, wie wichtig es ist. Aber wenn du hier jetzt Aussage hast, wo der Herr Jesus diese Bildersprache benutzt, du musst auch in der Apostellehre alle Bibelstellen lesen, dass du ein ausgewogenes Bild kriegst und dass du siehst, um was es geht. Und im Endeffekt kann man das zusammenfassen mit einem einzigen Ausdruck, es hängt immer alles davon ab, wie deine Herzensstellung bei Jesus gegenüber ist. Erstens, du bist gerettet. Zweitens, du wandelst im Geist. Dann wirst du Frucht hervorbringen, dann wird deine Rede auch entsprechend sein. Und nochmals, Geschwister, glaubt mir, wenn ihr aus eurer eigenen Empfindung raus euch zusammenreißt oder aus eurer Gesetzlichkeit etwas tut, es ist vor Gott wertlos. Es muss aus dem Opfer kommen. Das heißt aber nicht, dass ich dann sage, da brauche ich ja nicht mehr wollen, dass ich gegen die Sünde bete. Gott benutzt dein und mein Wille, aber du musst es von ihm erwarten, dass er dir die Kraft gibt. Dann hat er auch die Ehre. Und dann wird was passieren. Dann wird aus deiner Wurzelung, aus deiner Wiedergeburt, wirst du Früchte des Geistes hervorbringen. Selbst wenn du Krise hast, dann bringst du halt einmal eine Zeit keine. Und du wirst auch das Reden hervorbringen, das Gott will. Und im Preisgericht wird das einfach alles gemessen. Von daher kriegen wir letzte Gerechtigkeit. Aber er hat Mitleid mit unseren Schwachheiten. Wir brauchen nicht verzweifeln und uns nicht verrückt machen. Wir können ganz ruhig sein. Wir haben ein vollkommenes Opfer. Der Jesus ist ein wunderbarer Erlöser. Wir sind nur im Geiste wandeln. Seine Mittel nehmen. Reinigung durch Jesu Blut. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Dann wird das Ergebnis stimmen. Und auch hier gilt wie alles. Am Schluss zählt man zusammen. Ich möchte beten. Ja, Jesus, du hast uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Du hast uns in dich hineinversetzt, in einem Geist zu einem Leib getauft. Wir sind gewurzelt in dir. Und wenn wir jetzt im Geiste wandeln, dann werden wir die Früchte hervorbringen, die du schon lang, auch die Werke, die du schon lange in uns hineingelegt hast. Dass dieser Automatismus wird dann funktionieren. Genauso wird unsere Rede dann geistlich lieblich sei ein Lobopfer, dass wir dich anbeten, dass wir die Menschen das Richtige und ihnen das Richtige rüberbringen, dass es alles funktioniert. Wenn wir im Fleische wandeln und nicht in dir bleiben, dann wird eben hier der Mangel sein. Aber wir sind trotzdem gerettet, trotzdem Gotteskinder, haben trotzdem diese Grundsituation, dass wir dir gehören. Und jetzt gib uns einfach Gnade, dass wir immer mehr erkennen, dass es nur darauf ankommt, wie wir vor dir stehen, wie unsere Herzensstellung ist, auf das du dann das alles bewirken kannst. Die wahre Frucht des Geistes, dass du aber auch das wahre geistliche Reden bewirken kannst. Ohne Heuchelei, ohne falsche Frömmigkeit, ohne Theater. Einfach so, dass es echt ist und dass du verherrlicht wirst. Amen.